Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht, dein Podcast rund ums Marketing und Unternehmertum mit mir, Markus Mensch, dein Marketing-Experten. Heute wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe nämlich wieder einen Gast mit im Studio. Herzlich willkommen, Ralf. Wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut. Danke, Markus. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ralf, erzähl mal, wer bist du und was machst du für die, die dich noch nicht kennen?
Ja, also ich bin Ralf Niehoff und seit 32 Jahren jetzt Unternehmer. Hauptsächlich im Financial Business, also wir machen professionelles Vermögensmanagement mit meinem Vertrieb in Deutschland. Ja, das ist eigentlich das, womit ich groß geworden bin als Selbstständiger.
Wir haben uns ja vor gut einem Jahr kennengelernt. Du hast mich ja mal Instagram angeschrieben. Erzähl mal, was war der Impuls damals, mich anzuschreiben?
Ja, der Impuls war eben durch die Auswanderung nach Dubai, habe ich mir gesagt, okay, was kannst du jetzt hier nochmal starten? Das Business in Deutschland, das läuft weitestgehend autark. Okay, der Vertrieb braucht mich ab und zu ein bisschen. Aber was kannst du jetzt hier machen? Und Menschen, die mich kennen, die haben immer gesagt, Mensch Ralf, das, was du für deine Mitarbeiter dort machst, die ganze Ausbildung in Sachen Rhetorik, Kommunikation, Sales-Training, mentale Stärke, Selbstbewusstseinstraining, das, die ganze Palette, das kannst du doch nicht nur für deine Mitarbeiter machen. Das musst du doch mal irgendwie raus in die Welt bringen. Das musst du auf die Bühne und das musst du machen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt hier, was können wir machen in Dubai? Und habe dann nochmal ein Unternehmen gegründet, die Beach & Business. So, und in diesem Bereich als Speaker, als Trainer für Rhetorik und Kommunikation bin ich natürlich völlig neu. Also du kannst mich alles über Geld fragen, das weiß ich, wie es geht. Aber sich jetzt als Trainer nochmal neu zu positionieren, da habe ich eben wenig Erfahrung gehabt. So, und da wurdest du mir dann empfohlen von meiner Frau, die hat dich entdeckt. Und dann habe ich mir das angeschaut. Es gibt ja viele Trainer und das, was du da so von dir gegeben hast, das gefiel mir. Naja, und dann habe ich dich ja einfach spontan kontaktet und dann haben wir uns getroffen.
Genau, dann waren wir tatsächlich schon im letzten Podcast aufgefallen. Ich treffe mich ganz oft im Dubai Hills Golf Club, fällt mir gerade auf.
Ja, ist ja wahrscheinlich für dich ja ein Begriff.
Ich habe es gern einfach. Ja, und dann bist du zu uns in die First Class gekommen und hast im Endeffekt nochmal von vorne angefangen. Und das finde ich so beeindruckend, weil, wenn ich ja ganz ehrlich bin, Ralf, du müsstest es nicht mehr machen, glaube ich.
Das ist das Gute. Ich müsste es nicht, von daher kann ich das mit sehr viel Spaß machen.
Aber warum tut man sich das nochmal an? Und warum auch der Impuls, es sich selbst nochmal antun. Also hast du dich bewusst entschieden zu sagen, hey, ich will das selbst können, ich will mir das beibringen, ich will das wissen, wie es funktioniert und nicht einfach auslagern, wie es die meisten machen würden in deiner Situation.
Ja, weil, wie soll ich das sagen? Am Anfang ist es ja so, wenn du mit einem neuen Business startest, bis sich das rechnet, das dauert ja eine Weile. Und ich könnte natürlich investieren, aber ich mache auch viel zu viel gern selbst. Und ich habe natürlich auch in dieser Zeit sehr viele Dinge erfahren, wie es nicht geht. Aber ich wollte natürlich von jemandem wie dir, der das ja als Profi betreibt, einfach mal wissen, was sind denn so die wichtigsten Steps, die man machen muss. Aber ich gebe zu, ich schaffe es zeitlich auch gar nicht, das alles umzusetzen. Das ist ja so das Problem.
Ja, aber liegt auch daran natürlich, dass du einfach auch ein Riesenunternehmen hast. Du hast Mitarbeiter, du bist Netzwerken, du hast natürlich, also du hast ja viele Baustellen, sage ich jetzt mal. Plus natürlich auch noch ein Freizeitleben, was wir ja auch hier genießen sollten. Ja. Sonst hätten wir auch zu Hause bleiben können. Was war denn der größte Fail, den du gemacht hast beim Restart, was du heute anders machen würdest?
Also das kann ich gar nicht so als einen bestimmten Fehler bezeichnen, aber diese Erkenntnis, dass die Werbung, die man sich als Laie so ausdenkt, einfach nicht funktioniert, das fällt einem sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil ich selber bin ja überzeugt von dem, was ich mache und ich denke, Mensch, das müssen doch, wenn ich das in kurzen Spots rüberbringe im Internet, das müssen doch die Leute erkennen und dann müssen die doch zu mir kommen, aber sie tun es eben nicht, weil bestimmte Gesetzmäßigkeiten anscheinend falsch sind, aber das weißt du besser als ich.
Ja, leider Gottes. Also ich mache auch mal Blindtests. TikTok ist ein gutes Beispiel. Ich habe zwei TikTok-Accounts. Einen, den nutze ich als Visitenkarte. Mhm. Der läuft richtig schlecht. Aber da sind die Videos gut, da ist der Content hochwertig. Und dann habe ich einen zweiten Account, da spreche ich einfach in die Kamera. 0815, schlechte Beleuchtung. Da habe ich 20, 40, 100, 300.000 Views auf dem Video. Und ich denke mir einfach nur, das kann nicht wahr sein. Aber mit meinem Ego muss ich sagen, ich kann den Official-Account nicht so kaputt wirtschaften optisch. Mhm. Das heißt, ich habe dann irgendwann so ein Splitting gemacht einfach. Und das ist tatsächlich oft der Fall, dass die Videos, die wo man glaubt, die müssen jetzt performen, gar nicht die sind, die performen am Ende des Tages.
Da kann ich dir ein jüngstes Ergebnis. Ich habe ein Video gemacht, das finde ich ist eines meiner schlechtesten Videos. Wirklich, da stehe ich einfach nur unsicher da. Dann stehe ich sicher da. Das ganze Video geht vielleicht 14 Sekunden. Und es hat über 600.000 Aufrufe. Ja. Das ist durch die Decke gegangen auf meinem Instagram-Kanal. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Aber die Leute finden es gut. Ich habe aber einen anderen Anspruch eigentlich, ja, ne, als Rhetorik- und Kommunikationstrainer. Ich hau ja richtig was raus, aber irgendwo weiß ich nicht.
Du haust ja einiges raus. Erzähl mal, wie arbeiten Kunden mit dir zusammen? Wie läuft eine Zusammenarbeit und wie machst du deiner Zielgruppe klar, dass Rhetorik ein ganz wichtiger Baustein ist, um den nächste Ziele zu erreichen, die jeder unterschiedlich hat? Also jeder, der zu dir kommt, hat verschiedene Ziele, aber trotzdem ist der gemeinsame Nenner dann die Rhetorik.
Ja.
Wie arbeiten die Kunden mit dir zusammen?
Also das geht auf verschiedenen Wegen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt auch ja auf deine Empfehlung hin ein Webinar zu bauen. Das steht auch, das Webinar, und ich habe eins schon durchgeführt, testweise. Das kam auch ganz gut an. Und in diesem Webinar gebe ich einfach mal 60 Minuten etwas über Rhetorik und Kommunikation zum Besten, völlig kostenlos. So dass die Leute einfach mal sehen, was geht mit Sprache, wenn man sie denn beherrscht. Ja. So, und mein Ziel ist es natürlich, dass durch dieses Webinar die potenziellen Kunden erkennen, dass ich wirklich was kann und nicht nur schnacke, um dann sich für eines meiner Programme zu entscheiden. Also das geht los mit einem normalen Videokurs, das sind glaube ich 20 oder 25 Videos, Rhetorik-Crashkurs, wo man einfach mal, wenn ich ein Meeting vorbereiten muss oder muss kurzfristig eine Keynote halten, wie kann ich mich in Windeseile vorbereiten, ohne jetzt großartig ein mehrere Tagesseminar zu besuchen. Das gibt es, das ist das kleine Programm, dann kann man 6 Monate mit mir zusammenzuarbeiten über ein Rhetorik-Mentoring, wo wir uns also 6-mal in Workshops treffen, online für 2 bis 3 Stunden und insgesamt in diesen 6 Workshops über 20 Themen aus dem Bereich der Rhetorik und Kommunikation behandeln. Dazwischen gibt es einzelne Calls mit mir und ich glaube, das ist für die Leute noch interessanter, weil ich dort in diesen Telefoncalls auf die individuellen Herausforderungen des jeweiligen Mandanten eingehe. Ja. Also der eine ist Apotheker, der nächste ist, weiß ich nicht, Geschäftsführer eines Gaswasserinstallateursunternehmens, ja, und wieder ein anderer verkauft PV-Anlagen und die haben ja alle unterschiedliche Herausforderungen. Und in diesen Kurs, oder jetzt zum Beispiel auch ganz interessant, habe ich 2 Geschäftsführerinnen eines Kindergartens und die müssen mit Kommunen verhandeln, mit der öffentlichen Hand, ja, und da sind ganz andere Herausforderungen als beim Apotheker zum Beispiel. Ja. Und in diesen Telefoncalls kann ich eben auf diese individuellen Herausforderungen eingehen und ich meine sagen zu können, das gelingt mir auch ganz gut. Und wer dann, sage ich mal, das ganz große Programm möchte, der kann 4 Tage hier zu mir nach Dubai kommen und dann haben wir ein Rhetorik- und Kommunikationsseminar mit Ausbildung, sprechen vor der Kamera. Und wenn man dann schon mal hier ist in Dubai, dann machen wir natürlich auch ein paar schicke Sachen zusammen, auf die man jetzt als Tourist nicht so schnell kommt, wenn man über Dubai hört. Das ist so das, was ich mache.
Was waren so die größten Learnings deiner Kunden, so die besten Nuggets, die sie dir mitgeteilt haben?
Du kennst diesen alten Satz, erst denken, dann sprechen.
Ja.
Das ist so eines der größten Learnings, wo ich immer denke, ist doch selbstverständlich. Ja? Mhm. Aber eben seine Emotionen im Griff zu haben, keine Emotionen zu haben, ist unmenschlich, sage ich immer, aber sie im Griff zu haben, das ist unheimlich wertvoll, wenn ich meine Interessen durchsetzen möchte, ob nun im Privatleben oder als Unternehmer. Ich glaube, das ist so eines der größten Learnings, zuhören können, zwischen den Zeilen hören können, sensibler sein für die Worte des anderen.
Du bist jetzt auch öfters noch auf der Bühne und sprichst ja nicht nur vor kleinen Bühnen, sondern auch vor ganz großen. Hast du noch sowas wie Lampenfieber oder Aufregung?
Ja, jeder Speaker, der sagt, ich habe kein Lampenfieber, der lügt meines Erachtens. Und es ist auch gut so und ist auch wichtig, weil das macht uns ja wach. Und ich habe gelernt von Frank Asmus, ich weiß nicht, ob du den kennst, sehr, sehr guter Trainer, der hat immer gesagt, sprich nicht von Lampenfieber, sprich von freudiger Erregung.
Mhm.
Ja, ich bin freudig erregt auf das, was jetzt kommt. Aber natürlich, die Aufregung ist immer da. Eine gewisse Souveränität ist allerdings natürlich auch schon da. Aber das kommt eben nur durch Machen, Machen, Machen. Wem sage ich das?
Du weißt es. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe immer so eine Warmlaufphase. Mhm. Also ich brauche immer so eine Zeit, bis ich aufgeregt bin ich tatsächlich weniger, sondern ich brauche immer, bis ich warm werde. Ich merke das dann immer, irgendwann macht es einen Klick und dann bin ich warm geworden.
Ja, ja.
Und habe dann auch schon viel ausprobiert und irgendwann habe ich gesagt, es ist, wie es ist. Und es ist halt so, ich meine, wir sind alle Menschen Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass das auch der Inhalt rüberkommt. Und wobei, ich muss immer noch zudenken an die Handbewegung, wie du den Tequila von der Tischkante schubst. muss man vielleicht erzählen, Ralf war ja auch auf dem Excellence Weekend Speaker und hat eine sehr bildliche Veranstaltung einer Situation geschildert. Und die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf tatsächlich. War sehr, sehr amüsant. Ich glaube, es fanden alle anderen auch sehr amüsant. Wie kommt es dann, dass du dann solche Sachen raushaust? Weil das ist ja schon sehr, sehr einprägsam. Machst du es mit Absicht dann auch in deinem Storytelling, und wie kommst du auf sowas dann?
Naja, also ich kann immer nur sagen, also Storytelling ist ja ein ganz wichtiges Element in der Keynote, aber es sollten Storys sein, die man wirklich erlebt hat. Und wenn man so ein bisschen in der Gedächtniskiste kramt, dann fallen einem Dinge ein, und meine Herausforderung war ja, auf dem Excellence Weekend wollte ich ja über Rhetorik sprechen, und die Quintessenz war ja dann, wenn du dich erinnerst, es gibt einen Menschen, der versteht dich immer. Und zwar du selbst, weil du denkst ja vorher, was du sagst. So, aber das heißt noch lange nicht, dass andere dich verstehen. Ne? Und das habe ich eben dann mit dieser witzigen Geschichte, wo ich doch durch den Tequila einmal im Leben so richtig abgestürzt bin, habe ich das ja am eigenen Leibe auch erfahren, dass mich andere einfach nicht mehr verstanden haben und meine Laute als deutsche Sprache nicht mehr zu identifizieren waren.
Jetzt hast du ja wirklich schon viel erreicht. Du warst jetzt auch vor kurzem, ein bisschen länger her, in der Doku-Serie mit dabei. Eigentlich hast du alles erreicht. Gibt es noch Punkte, die du erreichen möchtest, wo du sagst, das sind so Meilensteine, die auf deiner To-Do-Liste stehen mit deinem Business?
Ja, ich möchte einen Einkommensmillionär oder zwei oder drei hervorbringen. Mhm. Also Menschen, die durch mein Wissen dahin gekommen sind, dass sie eine Million im Jahr verdienen. Das ist mein Ziel.
Das ist sehr cool. Wie wirst du es angehen?
Naja, indem ich sie schule, coache, besser zu werden und dahin zu bringen. Natürlich müssen sie sich dafür potenzieren. Du kannst ja mit deinem Wissen, weißt du ja, wir haben 24 Stunden, da müssen wir alles unterbringen. Das heißt, wenn du dein Einkommen potenzieren willst, musst du skalieren. Und das heißt, in unserem Business, im Geldgeschäft zum Beispiel, über ein größeres Team. Aber dazu musst du eben auch eine Führungskraft sein, die eben ein entsprechendes Team anzieht. Ja. Und das ist mit Reife verbunden, mit viel Lernen verbunden, mit viel Geduld, Try and Error. Aber das ist so das, was ich mir vorstelle.
Kommunizierst du das auch im Marketing schon nach draußen?
Nein, weil Marketing mache ich ja eigentlich nur als Rhetoriktrainer, nicht für die Solon-Gruppe in Deutschland, weil das würde sich beißen. Sonst, ich habe lange Zeit das Problem gehabt in der ersten Zeit, dass die Menschen mich immer nur mit dem Geldgeschäft verbunden haben. Ist ja logisch, ich mache ja auch seit 3 Jahrzehnten nichts anderes. Und da habe ich jetzt auf meinem Kanal ganz bewusst entschieden, da nichts über Solon, ganz wenig über Solon zu erzählen. Und Finanzdienstleister, Werbung, das funktioniert nicht. Das ist ein Vertrauensgeschäft, das ist vis-à-vis über Mundpropaganda. Wir haben auch ein tolles Webinar, worüber neue Mandanten kommen. Aber das, wir haben natürlich auch Social-Media-Kanäle als Solon, um präsent zu sein, weil sonst bist du ja nicht da, wenn du nicht präsent bist. Aber Werbung läuft darüber recht wenig.
Gibt es etwas, was jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren bei dir ganz groß auf der To-Do-Liste steht, in der Selbstvermarktung, Produktentwicklung, vielleicht Standorte, vielleicht Branchen eröffnen? Gibt es irgendwie so, lass uns mal so ein paar Geheimnisse von dir mitteilen. Wir wollen die Sachen wissen, die noch keiner weiß.
Ja, weißt du, Markus, das ist ja genau der Punkt. Ich habe ja jetzt ein gewisses Alter.
Ja.
Und du hast es schon angesprochen, jetzt muss ich nicht mehr ganz so viel arbeiten wie früher. Ja. Und von daher, da kann ich dir ehrlich gesagt keine richtige Antwort drauf geben.
Du lässt dich so ein kleines bisschen treiben momentan?
Ja, also ich baue das.
Schön, ne?
Ja, natürlich. Ich habe ja auch unfassbar viel gearbeitet. Das darf man nicht vergessen. Also ich hatte tatsächlich 12, 14 Stunden Tage. Ich habe so viele Haushalte gesehen, so viele Teppiche, so viele Tapeten. Damals haben wir ja noch offline beraten. Und damals gab es ja nicht mal Handys, wir mussten die Leute also nachmittags oder abends anrufen, wenn die wirklich zu Hause waren. Also das war damals schon eine Herausforderung, und ich habe durchgehalten. Und jetzt muss ich ehrlich zugeben, genieße ich auch
ein bisschen. Gab es damals einen Zeitpunkt, wo du alles hinwerfen wolltest als Unternehmer?
Niemals.
Also
niemals.
Immer dich durchgebissen, du warst niemals.
Ja. Also ich habe eine unfassbar schwere Phase gehabt 2008. Nicht aufgrund der Finanzkrise, das ist Zufall, dass das dort passiert ist. Da war das schon heftig. Das war meine echt größte Herausforderung im Leben. Aber da, auch da habe ich niemals ans Aufgeben gedacht.
Wie motivierst du dich in solchen Situationen, wo es mal wirklich gar zugeht?
Ich sage mir immer, solange es einen Menschen gibt, der solche Situationen übersteht, beweist der ja, dass es möglich ist. Und dann liegt es also an mir. So selbstkritisch muss ich sein, dass ich sage, wenn ich es nicht packe, lag es an mir, an niemandem sonst. Und wenn du das begreifst im Leben, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Außerdem wusste ich, wenn ich diese Krise meistere, dann kann mir gar nichts mehr passieren, weil dann hast du alles hinter dir. Und es war tatsächlich auch so. Das hat mich im Nachhinein, kann man sogar sagen, bin ich fast dankbar dafür, weil sonst, glaube ich, wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Es gibt ja, also du hast das sicherlich viele, viele Leute ausgebildet und wahrscheinlich ist nicht jeder da hingekommen, wo er sich hingehen wollte. Was glaubst du, ist das größte Problem, warum die Leute nicht in die Umsetzung kommen? Warum sind sie nicht erfolgreich geworden? Was hast du so, vielleicht hast du auch so ein Muster erkannt, vielleicht bei all den Menschen, die du an die Hand genommen hast?
Das Wichtigste ist, du musst Niederlagen einstecken können. Der Mensch ist so programmiert, dass er immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Aber der Weg des geringsten Widerstands, den gehen alle. Und den Weg, den alle gehen, der kann ja nicht zur ultimativen Spitze führen. Ja, oben wird's einsam, sagt man immer. Ja. Und du musst halt gegen den Strom schwimmen. Und das halten viele aus, solange es läuft. Ja, also wenn es läuft, zu sagen, ich bin Unternehmer, das kann ja jeder. Aber zu sagen, ich bin Unternehmer, wenn es nicht läuft, wenn du alles hinwerfen willst, dann weiterzumachen, das ist das, was den meisten fehlt. Und dann geben die auf. Wie oft habe ich diesen Satz in meinem Leben gehört, Herr Niehoff, ich habe mir das nochmal überlegt, ich glaube, das ist nichts für mich. Wie oft habe ich diesen Satz gehört?
Ja? Und war es dann auch so oder haben Sie einfach Ihr eigenes Potenzial nicht gesehen? Weil manchmal ist es ja auch die Wahrheit.
Ja, naja, ich denke ja, dass jeder erfolgreich werden kann, wenn er seine Passion findet. Mhm. Weil für die Finanzdienstleistungsbranche kommt eben auch nicht jeder in Frage. Das ist ja auch das, was ich meinen Mitarbeitern ständig sage. Ich sage, ihr müsst nicht jeden bekehren und missionieren, bei uns anfangen zu wollen, entweder es passt oder nicht. Ja. Ich sage, deshalb gibt es da für mich auch keine Niederlagen. Es gibt Gespräche, dann finden wir raus, ob es passt. Und wenn es nicht passt, dann ist derjenige woanders talentiert. Und die Menschen, die in ihrem Leben nicht erfolgreich werden, sind die, die ihre Passion nicht finden, die niemals herausfinden, was ihnen wirklich so sehr gelegen hätte, als dass sie da richtig, richtig erfolgreich geworden wären.
Welchen Tipp könntest du geben, um diese Passion zu entdecken in sich selbst?
Ja, man muss den wichtigsten Menschen in seinem Leben kennenlernen.
Ja.
Wissen, was einem liegt. Und dann eine Vision entwickeln und dran festhalten. Wenn ich mir vorstellen kann, dass es funktioniert, dann darf ich mich nicht von der Meinung anderer beeinflussen lassen. Das ist ja auch das, was so viele machen. Die hängen ihr Fähnchen nach dem Wind.
Ja, Angst vor Widerstand natürlich auch. Also dieses, was könnten die anderen sagen, ist ja auch, gerade wenn man dann in die Sichtbarkeit geht, dann kommt ja Widerstand. Also wie ist es eigentlich jetzt so? Du hast jetzt relativ viele neue Follower und viel Reichweite. Ja. Ist da nur Positives dabei oder auch Negatives?
Jetzt kommen tatsächlich die ersten.
Juhu, Glückwunsch.
Ja.
Jetzt geht's los.
Ja, das habe ich ja auch schon mal gehört. Wenn du noch keine Hater hast, dann bist du nicht wirklich erfolgreich.
Genau.
Und ich merke es jetzt tatsächlich, also mein Instagram-Kanal knallt gerade so ein bisschen durch die Decke. Und jetzt kommen so die ersten, was für ein Schwachsinnsvideo und sowas, ne? Also das kommt dann schon mal. Aber komischerweise, wenn du dir dann die Profile dieser Menschen anguckst, dann sind es fast grundsätzlich welche ohne richtiges Profilfoto, nicht verifiziert. Also das von daher, ich sag mir immer, die richtigen Menschen, die ich auch ansprechen will, die werden meinen Content auch mögen. Und die, die es nicht mögen, ja, mein Gott, ich kann nicht die ganze Welt
retten. Nein, und jeder darf auch eine andere Meinung haben.
Natürlich.
Also ich merke das ja auch, wenn ich Seminare gebe, da sitzen immer ein, zwei im Raum, die nicht der Meinung sind. Ist ja vollkommen okay. Es gibt immer verschiedene Blickwinkel und jeder darf seine Meinung haben. Und ich sage jetzt gerade so, wenn es so solche Trolle sind, die bewusst auch kein Profilbild und so haben, die haben dann, glaube ich, ein sehr trauriges Leben. Ich glaube, die haben sonst an nichts anderes zu tun.
Ja,
das denke ich mir auch oft, wenn dann irgendwo denkt, boah, die Zeit, die du jetzt für diesen Text investiert hast, hättest du den mal in dein Leben investiert, dann, glaube ich, hättest du was Besseres zu tun, als mir jetzt eine Nachricht zu schreiben.
Vor allem, wenn dann auch genügend Rechtschreibfehler, dann lasse ich die Texte auch drin. Ne? Weil dann weiß jeder schon zu werten.
Ja. Ich finde allgemein, also wir löschen relativ wenig, also außer es ist wirklich ganz gar, dann muss ich schon sagen, okay, gut, das ist irgendwo, hat man ja auch als Publisher so eine Verantwortung, aber ansonsten denke ich mir, mein Gott, mir ist es doch wurscht, also jeder darf seine Meinung haben, ist ja vollkommen
okay. Ist ja auch authentischer, wenn.
Ja. Gibt es Plattformen in Social Media, die du gar nicht magst?
Nicht mögen wäre der falsche Ausdruck, nicht bespielen ist besser. Also ich habe zwar auch ein LinkedIn-Profil und ich weiß, dass das wichtig für mich wäre, aber wie gesagt, ich kann mich nicht zerreißen. Da mache ich relativ wenig. Auch TikTok ist bei mir sträflich vernachlässigt. Ich habe immer noch im Kopf, TikTok ist was für Kinder. Ich weiß, dass das längst nicht mehr stimmt, aber es ist halt so drin.
Aber du hast doch jetzt so viele Reels, warum machst du die nicht auf TikTok einfach?
Ja, bin ich dabei.
Okay, gut. Weil das ist das Einfachste. TikTok schenkt viel Reichweite, ist tatsächlich ein bisschen einfacher als jetzt auf Instagram.
Wobei ich jetzt gehört, also früher war es ja mal so, wenn ich richtig informiert bin, dass TikTok ganz kurze Videos waren, jetzt hat sich das umgedreht.
Ja.
Jetzt wollen die mehr in Richtung YouTube.
Sie versuchen es. Ich als Konsument von TikTok muss zugeben, dass mich langer Videocontent auf TikTok ein kleines bisschen nervt. Mhm. Weil YouTube habe ich zum Beispiel auf dem Fernseher. Mhm. Und da schaue ich mir auch mal 30 Minuten Video an. Mhm. Ist okay, habe ich Spaß. Aber ich weiß nicht, am Handy jetzt ein 20 Minuten Video sich reinziehen, finde ich schon anstrengend.
Sehe ich genauso.
Aber vielleicht sind wir auch schon zu alt für diese Art von Content-Konsum. Also manchmal hat man so das Gefühl, dass man einfach auch schon merkt, dass man nicht mehr in dieser Welle ist.
Ja, also ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich jetzt Content produziere, dass die Videos maximal, also diese 90 Sekunden Reel-Länge bei Instagram, das ist okay. Meistens sind sie jetzt schon kürzer, viel kürzer. Ja, das habe ich mir so angewöhnt und das wird alles auf TikTok auch veröffentlicht.
Fühlt es für dich anders an, vor einer Kamera zu sprechen oder vor Menschen zu sprechen, auf einer Bühne? Oder ist es für dich identisch?
Also es fällt mir genauso leicht inzwischen, weil ich finde, vor die Kamera, in die Kamera sprechen ist schwieriger als vor Menschen.
Schon, gell?
Weil du bekommst halt kein Feedback von der Kamera. Ne? Deswegen gestalte ich meine Webinare auch immer so, dass ich dort Quizfragen einbaue, die dann aktiv die Teilnehmer beantworten können. Und dann sehe ich, dass da was passiert, sich Balken verschieben und dann weiß ich, hey, du bist nicht allein. Also ich spreche schon lieber vor Menschen, aber es macht mir jetzt nichts mehr aus, auch in die Kamera zu sprechen.
Wie viel Prozent im Erfolg ist Rhetorik?
Das ist, alles nicht, aber ich würde mal sagen, 80% bestimmt.
Und wie kann man rausfinden für sich selbst, wie viel Prozent man eigentlich schon erreicht hat?
Mich anrufen?
Ja, zum Beispiel, oder bei Instagram vorbeischauen.
Genau, mal schauen und wie viele Aha-Effekte man noch hat, zum Beispiel durch meine Videos, dass man sieht, ach, das wusste ich noch gar nicht. Also die Sprache, gerade die deutsche Sprache, ich liebe es. Die bietet so viele Facetten. Ich meine, die deutsche Sprache hat über 500.000 Wörter. Und der passive Sprachschatz, also das ist das, was wir verstehen an Wörtern, liegt beim durchschnittlichen Deutschen so bei 30.000 bis 40.000 Wörtern.
Oh, wow.
Das heißt, die meisten verstehen wir nicht mal.
Ja.
Und der aktive Sprachschatz, das ist der, den die meisten benutzen, erreicht keine 10.000 Wörter. Also da sieht man mal, wie viel möglich ist.
Ja.
Und es geht aber bei der Rhetorik ja nicht nur darum, seine Wortvielfalt zu verbessern, sondern auch zwischen den Zeilen zu hören und auch so zu reden, dass andere Menschen zwischen den Zeilen etwas verstehen, was sie verstehen sollen.
Ja.
Also die Dialektik, ja. Und dadurch kann ich natürlich auch dieses böse Wort Manipulation, dadurch kann ich Menschen manipulieren. Aber nicht jede Manipulation ist ja negativ. Also ich beeinflusse ja meine Gäste auch, aber ich hoffe doch positiv, weil ich ihnen neue Sichtweisen gebe. Ja. Und das, also wie gesagt, nur Rhetorik ist es ja nicht. Es ist die gesamte Palette der Kommunikation. Also auch die Körpersprache, die Mimik, die Gestik. Selbst durch die Kleidung kommunizieren wir ja. Und darauf sensibel zu machen, das macht mir einfach unfassbar viel Spaß.
Das klingt richtig schön. Ich finde es ein wunderschöner Abschluss auch. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann lass gerne 5 Sterne da oder auch eine coole Bewertung. Support ist kein Mord. Wenn dir die Folge nicht gefallen hat oder du vielleicht mal hier mit mir im Studio sitzen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@markus-mensch.de und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, kein Erfolg ist eine Absicht, und bis dahin immer schön erfolgreich bleiben.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.